Also letztes Mal waren wir da nicht stehen geblieben, nicht? Also die Simulation ist tatsächlich in dem Sinne eine Prozessäquivalenz, dass es also zumindest mal eine Äquivalenzrelation ist von vornherein. Was eben was war, was man richtig zeigen musste. Nicht? Also anders als bei Trace-Äquivalenz, weil bei Trace-Äquivalenz ist das anhand der Definition a priori klar, dass das eine Äquivalenz ist und bei die Simulation eben nicht. So, und jetzt kommt eben das nächste. Die Frage ist also, ist die Simulation auch eine Kongruenz? Also auf dem Weg dahin machen wir noch ein paar Dinge. Nicht beide zu sehr auswendig soll man dann doch nicht. Ne? Also Blick auf knappe Notizen dann nochmal da. Also, das Ding ist eine Kongruenz. Jetzt kommt noch, ist eine Äquivalenzrelation. Kongruenz kommt noch, jetzt kommen erstmal noch ein paar nützliche Eigenschaften. Eine ist folgende. War, dass Bisimilarität die größte Bisimulation ist. Gott, das klingt jetzt irgendwie nach so Begriffshuberei. Nicht? Und ob das denn, das klingt auch so, als müsste das also aus der Definition sofort folgen. Die Frage ist, was fehlt da überhaupt? Wir hatten also wohlgemerkt, das hier ist die Relation, die zwischen zwei Prozessen dann gilt, wenn es eine Bisimulation gibt, die sie in Beziehung setzt. So, was also ist das noch zu zeigen, um diesen Satz zu zeigen? Was fehlt?
Was ist größte in dem Fall? Also was bedeutet
das? Ach so, größte bezüglich Mengeninklusion zwischen Relationen. Ja, also eine Relation ist ja eine Teilmenge des Kreuzprodukts und da habe ich die Inklusionsrelation zwischen. Das heißt also, eine Relation ist groß, wenn sie viele Elemente in Beziehung setzt.
Aber ich frage mich nur gerade, weil, also wenn es eine Bisimulation ist, ist es doch eine Bisimulation. Ich verstehe nicht, wie etwas größer sein kann als etwas anderes, wenn...
Wohlgemerkt, es gibt Bisimilarität und es gibt Bisimulation. Ja, es klingt nur trivial, weil die Begriffe so ähnlich sind. Aber da deutet sich gerade schon an, was noch zu zeigen ist, ne? So, jetzt die Vogelperspektive gefragt.
Meint das sowas wie, dass die Bisimilarität Dinge in Relation setzt und alle Dinge, die sie in Relation setzt, also die äquivalent unter dem sind, bilden zusammen die größte Bisimulation?
Das ist zu kompliziert ausgedrückt, aber essentiell richtig. Ja? Okay. Also, was das zu zeigen ist, dass die Bisimilaritätsrelation, Tilde, dass die selber eine Bisimulation ist. Ja, also per Definition, ja. Ist Tilde eine Vereinigung von Stapelrelationen, nämlich die Vereinigung aller Relationen R sodass R eine Bisimulation ist. Nicht? Denn per Definition sind zwei Zustände bisimilar, wenn es eine Bisimulation gibt, die sie in Beziehung setzt. Also mit anderen Worten, die Bisimilaritätsrelation ist eine große Vereinigung, nicht die große Vereinigung aller Bisimulationen. So, damit ist also per Definition die Bisimilaritätsrelation größer bezüglich Mengeninklusion als jede Bisimulation. Was noch zu zeigen ist, ist eben, wie gesagt, sie ist selber eine Bisimulation, dann ist sie die größte Bisimulation, da wir schon gesehen haben, dass sie größer ist als alle anderen. Nicht? Also zeigen bleibt also, das Bild ist eine Bisimulation. Ja, fangen wir erstmal mechanisch an. Nicht? Also an dieser Stelle also kann ich beim automatischen Beweiser den Knopf drücken, unfolded. Ja? Also jetzt wird also die Definition von Bisimulation aufgefaltet. Und dann sage ich noch einmal Auto und dann wird also die altquantifizierte Implikation, die dann da steht, die wird dann automatisch in ein sei umgewandelt gewissermaßen, also eine Annahme. Wir haben also sowas hier, nicht? Also wir haben ein x, das bisimilar ist zu einem y. Und es macht ein, ich sollte nicht a schreiben, sondern alpha. Nicht so. Macht einen Alpha-Übergang nach x'. So, jetzt müssen wir irgendwie ein y' konstruieren, das also jetzt bisimilar ist zu x' und ein Alpha-Nachfolger von y. So, dazu müssen wir eben jetzt die Definition von Tilde ausnutzen. Ja, also, weil x und y bisimilar sind, gibt es also eine Bisimulation, die sie in Beziehung setzt. Das heißt, es existiert eine Bisimulation R, ich male das mal schon so viereckig, ja, sodass x R y gilt. Naja, und es geht also sehr leicht weiter, ja, also den Namen Satz, das im Grunde nicht. Aber es ist doch so wichtig, dass es nicht nur ein Lemma heißt. Also, hier haben wir nicht die linke obere Ecke unseres bekannten Vierecks. Wir vervollständigen das. Es geht immer die Schwierigkeit, ein gestricheltes R zu malen. So, es existiert also ein y', nicht, das ein Alpha-Nachfolger von y ist und in Relation r zu x' steht. Naja, weil r aber eine Bisimulation ist und x' und y' in Beziehung setzt, sind x' und y' bisimilar. Also, es ist also dann doch tatsächlich relativ trivial. Ja, ja, aber es ist was, was also in anderen Kontexten schief gehen kann. Es ist hier halt nur die Definition so harmlos. So, dann noch eine Äußerung, die ist wieder ein Lemma. Und dieses Lemma besagt, dass die naive Definition richtig ist. Die besagt, x ist bisimilar zu y, genau dann, wenn für alle Übergänge die Also ich habe da natürlich eine Hälfte weggelassen und die Hälfte, die erleben hier auch ein saloppes und umgekehrt gleich. Ja. Also für alle Übergänge, die x macht, sagen wir mit Alpha nach x Strich, existiert ein Übergang von y mit Alpha nach y Strich. So dass y' wiederum bisimilar zu x' ist. Und natürlich nochmal umgekehrt, also mit y, das die Übergänge macht und x ist nach. So, nicht? Man muss ziemlich hinstarren, um zu sehen, dass das überhaupt was anderes ist als die Aussage, dass Tilde eine Bisimulation ist. Ja, aber es ist etwas anderes. Warum ist das was anderes? Nun, dass Tilde eine Bisimulation ist, das ist nur die Implikation von links nach rechts, die wir gerade gezeigt haben. Ja, also die Aussage des Lemmas ist, es gilt tatsächlich auch die Umgekehrte. Von links nach rechts ist einfach der gerade bewiesene Satz, dass Tilde eine Bisimulation ist. Ja, die umgekehrte Richtung, die verlangt, so blöd das jetzt aussieht, nun wieder die Konstruktion einer Bisimulation. Ja, um zu zeigen, dass zwei Dinge bisimilar sind, muss ich eine Bisimulation angeben, die sie in Beziehung setzt. Ja, Tilde selber hilft mir nichts, ja, also dann müsste ich ja eben, also der Witz ist ja gerade jetzt zu zeigen, dass x und y in Relation Tilde stehen. Ja, also ich muss mir jetzt eine Relation ausdenken, die offensichtlich x und y in Beziehung setzt und die außerdem eine Bisimulation ist. Ja, was mache ich? Also wenn ich eine Bisimulation konstruiere, die bestimmte Dinge in Beziehung setzt, dann gibt es so eine Art kanonische Art, da anzufangen, nämlich ich sollte wohl tunlichst erstmal das Zielpaar aufnehmen, nicht? Sonst wird es nichts. Und da muss ich typischerweise irgendwas dazu schmeißen, wenn also jetzt meine Zustände, von denen ich Bisimilarität zeigen will, nicht sehr trivial sind, nämlich bei den Danboks, dann kommt typischerweise noch was dazu, nämlich irgendwie Linien, die wir so als Nachfolger haben, die muss ich auch in Beziehung setzen und ich bin da mal großzügig, ich nehme einfach noch Bisimilarität dazu.
Ja.
Wenn das Lemma richtig ist, dann ist das, was ich da definiere, in Wirklichkeit gleich wie Similarität. Ja, aber das weiß ich ja auch nicht. Ja. Also. Zu zeigen ist jetzt natürlich, dieses R ist tatsächlich eine Bisimulation. Wenn ich das gezeigt habe, bin ich fertig, denn dieses R ist jetzt die X und Y-Beziehung, die sind dann also bisimilar. Ja. Nehmen wir uns mal neue Buchstaben. Wir müssen also jetzt zeigen, dass sobald U und V in Relation R stehen und U einen Übergang nach U' macht, dann V den nachmachen kann und umgekehrt. Ja, und jetzt ist unser R als eine Vereinigung definiert mit anderen Worten mehr oder weniger über eine Disjunktion. Ja, also zwei Zustände stehen in Relation R, wenn sie entweder bisimilar sind oder zufällig gleich x und y. Mit anderen Worten, der Beweis geht jetzt weiter durch Fallunterscheidung, die er immer weitergeht, wenn man irgendwo eine Disjunktion in der Hand hat. So. Nehmen wir mal als Fall 1, dass eben U und V bisimilar sind. Ja, dann sind wir mehr oder weniger fertig, weil ja Tilde eine Bisimulation ist. Ja? Das sieht man dann. Ja, wir haben gerade gezeigt, dass Tilde eine Bisimulation ist. Jetzt haben wir hier so ein Quadraten, also ein halbes Quadrat für eben eine Bisimulation. Dann von dieser Beobachtung haben wir das mal fertig. Ja, dann kommt der zweite Fall. Der ist das U gleich x und V gleich y.
Ja, dann kann ich ja die Annahme vergessen.
Nicht, das ist genau die Annahme, dass der Fall klappt. Ja, das ist nicht ganz genau die Annahme, ja, also ich hätte jetzt noch das Lemma noch einen aufbohren können, ja, also ich kann jetzt noch ein zweites, wenn ich das jetzt einmal kapiert habe, kann ich noch ein zweites Lemma hinschreiben, wo ich also rechts nochmal absteche, ja, also ich muss nicht verlangen, dass x' und y' wirklich bisimilar sind, es reicht mir auch, dass ich das, dass sie sonst gleich, also zufällig x' gleich x und y' gleich y ist, nicht? Dann bin ich auch gleich an der Stelle. Aber das ist keine besonders interessante Abschwächung, also. Jo. Und jetzt kommt also, wie eben angekündigt, tatsächlich nochmal dass Tilde tatsächlich eine Kongruenz ist. Sind wir mal explizit also für das, was ich in CCS hinschreiben kann, denn für was etwas eine Kongruenz ist und für was nicht, das hängt natürlich davon ab, was ich alles für Prozesskonstruktoren habe. So, da kann man sich jetzt sagen mit Vergnügen, ich würde jetzt nicht alles machen. Es gibt mehr und weniger interessante Fälle. Einer der interessanteren Fälle ist der für einen Paralleloperator. Das ist auch das, wo man sich offensichtlich vorstellt, dass dann vielleicht das Praktik hat. Ja, also ich stelle den Prozess irgendwo hin und lasse ihn mit irgendeiner Umgebung interagieren. Das wäre also typischerweise eine Umgebung, von der ich mir vorstelle, dass sie irgendwie Tests auf dem Prozess fährt. Nicht? Und das ist also einer der Fälle, die mich besonders interessieren. Also zum Beispiel Paralleloperator. Also stellen wir uns mal vor, nicht? Ich hätte P0 und einen dazu bisimilaren Prozess P1. Und ich muss dann zeigen, dass P0 parallel geschaltet zu irgendeinem Q wiederum bisimilar ist zu P1 parallel gefahren zu demselben Q. So, ja, was müssen wir tun? Wir müssen eine Bisimulation angeben, die also jetzt P0 und P1 in Beziehung setzt.
Wir nehmen P0 und P1 mit rein.
Genau, ne? P0 und P1 sollten also tunlichst mit dabei sein, genau. Ja, und wenn wir dann, wie konstruiere ich denn eine Bisimulation? Ich überlege mir, okay, ich will zwei Prozesse, also P0 und P1 sollte man nicht mit reinnehmen, dann das hilft nichts.
Ja.
P0Q
und P1Q.
Danke. So, wenn man die mit reinnimmt, das muss man dann als nächstes machen. Kann man sich überlegen, indem man mal so ein paar Übergänge sich überlegt,
die P0. Alle Endergebnisse des Übergangs auf beiden Seiten.
Genau, was kommt denn da so raus?
Entweder kann P0 einen Alpha-Übergang machen.
Ja.
Dann kann P1 und Q, parallel Q auch einen Alpha-Übergang machen. Per Definition P0 bisimilar P1 und COM1. Oder Q kann einen Übergang machen. Das kann das rechts aber auch, weil Q trivialerweise bisimilar zu Q ist.
Ja, so. Also, malen wir das nochmal hin. Vielleicht auf die eine freie Tafel, was da so passiert. Hier.
Ja, gut, okay. Also, P0. Parallel Q könnte das hier einen Alpha-Übergang machen zu P0'Q mit CNR. P1Q und dann sollte hier etwas existieren, P1'. Q, was das hier drücken wir das schön zu einem Alpha-Übergang machen kann und dazwischen eben wieder so ein Strich mit das R. Existiert.
Ja, was ist davon wirklich gestrichelt jetzt von dem Ganzen?
Eigentlich, das existiert auf jeden Fall.
Genau.
Ja, aber das existiert P0 bisimilar P1 und COM1.
Genau.
So. Die Frage ist, also was wir noch quasi mit reinnehmen müssen in R, ist dann eigentlich diese Beziehung hier.
Genau, nicht? Also wir müssen das Ding in R mit reinnehmen.
Ja.
Gut, dann haben wir da P0' stehen und P1'. Also wie erkennen wir jetzt, welche Paare P0'Q und P1'Q wir da mit reinnehmen müssen?
Ja, für alle Alpha.
Ja. Wie genau daran erkenne ich ja noch nicht P0' und P1'. Ne?
Naja, über die P. Naja. Woran erkennt man P0' und P1'?
Also, eine Möglichkeit wäre, ich nehme alle Alpha-Nachfolger von P0 und alle Alpha-Nachfolger von P1 und verfahre die irgendwie. Klingt erstmal nicht nach einer guten Idee, ne? Vielleicht hat der P1 einen Alpha-Nachfolger, der ein Deadlock ist und Den verpaare ich dann mit irgendwelchen Farben.
Naja, nein. Also es sind natürlich die P0' und P1', die auch hier schon verpaart waren.
Sehr richtig, ja. Nicht? Also ich übersetze das mal in einen Rateversuch. Also, also wenn das, gut, ich könnte jetzt verlangen, dass die irgendwie Nachfolger von P0 und P1 sind und ich meine, das muss ich dann natürlich wieder tun, also weil dann kann ich verlangen, dass sie von P0 und P1 erreichbar sind, aber es sieht ja erstmal zunächst so aus, als würde ich nichts falsch machen, wenn ich da großzügiger bin, schlicht und einfach nur verlange, dass die bisimilar sind.
Ja.
Wenn das immer richtig ist, dann müsste ich dabei ja noch wieder bei was wie bisimilar landen, nicht? Oder wenn die Behauptung der Kongruenz richtig ist. So, bin ich damit schon fertig? Reicht mir das schon?
Nee.
Wenn?
Naja, jetzt kann natürlich Q auch Übergänge machen. Das heißt, ich muss auch alle Möglichkeiten für Q-Übergänge berücksichtigen. Das heißt, ich kann ja auch sowas haben wie P0Q R P1Q und das hier kann jetzt, nennen wir das einfach mal einen Beta-Übergang, um das mal ein bisschen abzuheben. Dann haben wir hier P0Q'. Gut, das kann auf jeden Fall den gleichen Übergang machen, weil das Q da eben auch mit drin steckt. Und das R müssen wir halt jetzt wieder so angeben, dass die Paare auch mit drin sind.
Ja.
Das heißt, was wir im Prinzip brauchen, wäre wahrscheinlich sowas wie, dass Q' irgendwie von Q aus erreichbar ist. Und dann hier alle P0, P1 für die das gilt auch wieder.
Ja, also wir waren hier aus dem Q und Q'.
Ja.
So, und was verlangen wir sinnigerweise von dem Q'?
Dass es ein Beta in Traces von Q gibt.
Der Beta ist an sich ja noch, ja, die Traces können viel länger sein. Ne?
Ja gut, aber es muss ja einfach irgendeinen Übergang von Q nach Q' geben. Ja.
Das gibt Q, Tilde, Q'.
Nee, das gilt ja dann im Beispiel schon nicht. Q ist ja nicht bisimilar zu seinen Nachfolgern, typischerweise nicht. Ne? Sonst ist
eben,
es
das könnte ich nicht einfach irgendetwas aus den Traces von Q rausnehmen? Das ist ja irgendein möglicher Übergang, den Q machen kann.
Und da in dem Beispiel ist es das, ja.
Ja.
Brauche ich das hier? Also man kann sinnvollerweise von Q' einfach nichts verlangen. Also ich meine, es müssen ja so ein paar, müssen ja unabhängig davon, was Q' ist und wo aus ich das erreiche und so, wenn meine Behauptung richtig ist, dass das eine Kongruenz bezüglich parallel ist, müssen die ja diese da sein. Ja? Na, okay. Also ist man nochmal großzügig und nimmt da also beliebige Q' rein. Ja? Also,
das stimmt natürlich auch wieder.
Das ist auch ein Q'-Prozess, könnte ich mal hier schreiben oder sowas. Das kann man aber auch einklammern, das ist nur irgendwie, um anzudeuten, dass ich eben nichts Besonderes vom Q' verlange.
Nur, dass es das gleiche Q' ist.
Nur, dass es links und rechts das gleiche Q' ist,
ja.
So, kommt jetzt noch was dazu?
Wenn wir den Fall anschauen, wo die miteinander
sind. Ja, genau, was passiert da? Was wir haben mal, ist die Kreide.
Entschuldigung. Okay. Was haben wir dann alles?
Dann haben wir halt irgendwie sowas. Mit Tau nach. Sowas. steht in Relation mit. Bis jetzt hatte ich hier immer das.
Das muss auch wieder für 1 cool sein.
Okay, gut, wenn wir das, wenn wir sowas hier haben, das haben wir ja, weil wir wissen, dass wir irgendwie ein Alpha haben, sodass P0 mit Alpha nach P0 Strich geht und Q mit Alpha quer nach Q Strich. Dann bekomme ich hierfür, wenn ich da jetzt wieder das Diagramm, wenn ich jetzt wieder verwende, dass das P0 äquivalent ist zu P1, bekomme ich wieder so ein P1'. Das kann ich wieder mit dem Q' kombinieren. Ja, dann bekomme ich hier halt auch wieder so ein sowas hier, die sind, das ist ja aber eh schon in meiner, die sind ja eh schon miteinander in Relation.
Genau. Nicht? Mit anderen Worten, es kommt hier durch COM3 nichts Neues dazu, ja, also das sind Sachen, die wir schon haben, nicht? Ja, also mit anderen Worten, nicht? Also wenn man jetzt die Diagramme da links noch hinreichend verallgemeinert und das also praktisch also in der, überall einen Strich mehr dran malt, also gewissermaßen das nicht nur für unser ursprüngliches Paar P0Q und P1Q nachrechnet, sondern eben für alle Paare, die wir jetzt da in die Relation gesetzt haben, die aber alle genauso aussehen, ne? Nachrechnet, ja, dann das beweisen also diese drei Diagramme da links, die beweisen praktisch, dass das Ding, das ist eine Isomutation ist. Das war gewissermaßen der schwerste Fall, der also auch, wo man am meisten aufpassen muss, wie man also seine Bisimulation definiert. Alle anderen sind ähnlich und leichter. Nicht? Also schön starke Bisimulation ist eine Kongruenz. So, ja, wir hatten uns irgendwann schon mal überlegt, dass also das mit der Stärke-Isomulation nicht das letzte Wort sein kann. Ja? Warum? Nun deswegen, weil die Stärke-Isomulation ja dafür sorgt, dass wir die angeblich stummen Aktionen ja doch sehen. Nicht? Also, Nicht, wenn ich mir zum Beispiel sowas hier angucke, also etwas, was erst einen A und dann einen Tauschschritt machen kann und dann terminiert. Und dann etwas, was direkt terminiert. Sowas ist natürlich nicht bisimilar. Also. Zum Beispiel haben wir jetzt gezeigt, dass, also, um zu sehen, dass das nicht bisimilar ist, können wir also ganz schnell sehen, beispielsweise, dass wenn es bisimilar ist, es ja insbesondere Trace-Äquivalent sein müsste. Und diese beiden Prozesse sind ja offensichtlich noch nicht mal Trace-Äquivalent. Also, ich meine, die Traces stehen ja da. So, das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir jetzt also diese Taus eliminieren. Die Frage ist, wie macht man das? So, folgendes Beispiel soll mal zeigen, dass man dabei nicht zu naiv vorgehen darf. Das Beispiel ist also hoch angewandt und auf dem Stand der Technik und legt sich um
Kaffeemaschinen.
Das sind immer Kaffeemaschinen.
Wir nehmen mal also unseren üblichen Coffee Addict, das so, ja.
Was machen wir? Hatten wir CA genannt, nicht? Den Coffee Addict, also jemand, der immer Münzen in die Maschine schmeißt und dann Kaffee haben will. So.
Und wir nehmen jetzt mal ja, die Bad Coffee Machine, CMB. Wir stellen die beiden nebeneinander. Und sperren sie ein, nicht? Also der Coffee Addict kann sich seinen Coffee nicht als Starbucks holen. Ja, nicht der andere. Er hat also noch nicht mal einen Ausweg. So. Also. Und dann. Ja, müssen wir natürlich noch definieren, was jetzt also das Schlechte an unserer schlechten Kaffeemaschine ist. Gut, die nimmt also eine Münze entgegen. Gibt einem dann einen Kaffee. Und kehrt in den Ausgangszustand zurück. Oder aufgrund nicht weiter einsehbarer proprietärer Programmierung nimmt sie eine Münze entgegen und kehrt zurück in den Ausgangszustand.
Das ist ja gemein.
Das ist ja gemein. So.
Aber gewinnbringend.
Gemein, aber gewinnbringend, genau. Und ich erinnere nochmal, der Coffee Addict, nicht immer dieses Tier hier, nicht was, also immer im Kreis Münzen reinschmeißt, Kaffee rausnimmt und so weiter. So, ja, müssen wir erstmal jetzt uns erarbeiten. Wie sieht also das Zustandsübergangsdiagramm für diese Kombination da oben aus?
Entweder eine Silent Transition zu einem Übergangszustand und wieder zurück in den Ausgangszustand. Oder eine Silent Transition in den Deadlock.
Ja, da bitte einmal hinmalen, damit man es anschauen kann. Wie sieht das aus? Ja.
Nenn das mal L.
Jo, nicht?
Oder man kann es natürlich eigentlich genauso so hinschreiben. Das ist dann sowas wie CA-CMB. Das hat einfach schlichtweg keine Übergänge mehr.
Ja. So, nun habe ich unserem Coffee Addict ein bisschen wenig zugetraut hier. Ich korrigiere ihn mal und mal entsprechend also hier noch ein
Ich mache aus ihm mal wieder den Computer Scientist, nicht? Also.
Der publiziert auch
mal. Der publiziert auch mal gelegentlich, nicht? Sonst hat leider das Beispiel nämlich hier nicht hin. Gut, so, nicht? Also korrigieren wir hier in über als CS und CS und so, dann macht er hier also seinen kaffeetrinkenden stummen Übergang in diesen Zustand hier, den ich mal mit CS-Doppelstrich bezeichne, ja, und von da aus spuckt er einmal eine Publikation aus und ist wieder im Faxzustand. So. Ja, wir fragen uns, wie sich das System verhält zu diesem hier, wo, also, nicht, das haben wir schon mal gesehen, nicht, das ist also ein System, wo ich den, die Silent Conditions doch mal mit rein. Diesem hier, nicht, wo also der Informatiker parallel geschaltet ist zu einer anständigen Kaffeemaschine, die ihm auch tatsächlich Kaffee gibt. Das besteht dann also nur aus dem linken Zyklus hier, also zwei stumme Übergänge und dann zurück in den Anfangszustand mit einer Publikation. So, verhaltensgleich oder nicht verhaltensgleich?
Nein.
Nein, warum nicht?
Weil es den Übergang nach rechts machen kann, wo es keinen entsprechenden gibt für andere.
Genau, nicht? Also wir können da rechts in den Deadlock reinlaufen. Nicht? Und ja, warum ist das ein ganz interessantes Beispiel? Es ist deswegen interessant, weil es uns zeigt, dass also die Stummheit dieser Tau-Übergänge nun nicht bedeutet, dass wir sie schlicht und einfach ignorieren können. Ja, also insbesondere, also jetzt, also ich meine, ein erster Versuch zum Beispiel, jetzt sowas wie schwache Bisimulation zu definieren, was also die Taus tatsächlich stumm macht, wäre ja zu sagen, gut, die Taus, die entfernen wir einfach, ja, in irgendeiner Form. Also zum Beispiel verschmelzen wir alle Zustände, die durch den Tau verbunden sind, in einen. Ja, dann würde der rechte Zustand da einfach verschwinden, das Tau geht weg und der rechte wird identifiziert mit dem Ursprungszustand. Und das wäre ja das, was da oben, ja, also dieses Alf A.Tau.0 und A.0, ja, das würde genauso funktionieren, ja, also. Das hier mal. Nicht, dann machen wir nichts falsch, wenn wir sagen, gut, diese beiden letzten Zustände, die identifizieren wir jetzt schlicht und einfach, wir haben einen denselben Zustand. Und das Tau, das machen wir weg und erklären, dass also zwei Systeme dann für schwach bisimilar, wenn sie nach dieser Tau-Entfernung gewissermaßen, wenn sie dann stark bisimilar sind. Das würde hier genau. Aber das würde hier eben nicht genau. So, deswegen müssen wir sorgfältiger vorgehen. So, und zwar ist die Vorgehensweise die, dass wir nicht etwa Übergänge streichen, sondern mehr Übergänge ins System reinmachen. Also hier illustriere ich das mal, ja, hier in dieses System, ja, würde ich zum Beispiel, zwar anders gemalt, mit doppeltem Pfeil, würde ich hier so einen A-Übergang reinmachen. Ja, das ist letztlich irgendwo, sag ich, auch ein A-Übergang. Gut, da klemme ich noch so eine Tau-Transition dahinter, aber die sehe ich ja nicht. Und genauso hier, würde ich also zum Beispiel ja hier nochmal einen zusätzlichen Übergang Publikation von dem Ding in sich selbst machen. Ja, ich habe hier noch zwei Taus davor, aber die sehe ich ja. So. Und das gibt also Anlass zu folgender formalen Definition. Wir nehmen uns her, ein LTS, wobei wir jetzt wirklich darauf insistieren, dass das also die üblichen Aktionen von CCS sind hier, also mit Co-Namen und Silent Action. Und wir definieren jetzt eine Erweiterung im Geiste dieser Idee von da links. Nehmen Sie Tau quer. Die hat dieselben Zustände, nicht? Die Zustände behalten wir, also wir quotientieren da auch nichts, wir haben einfach genau dieselben Zustände wie vorher. Und dieselben Aktionen. Aber jetzt andere Übergänge, die schreibe ich also mit einem Doppelpfeil, um sie zu unterscheiden. Folgendermaßen definiert. Erstmal Pfeil Alpha für Alpha ungleich V. Ja, was sage ich da? Okay, also wir haben schon gesehen, ich lasse offenbar eine Anzahl Tauschschritte vorher zu. Gut, hier habe ich einen hinterher zugelassen, ich tue beides, ja, also ich habe vorher und hinterher eine beliebige Anzahl Tauschschritte, eventuell keinen. Ja, das heißt also, dieses Ding hier, das definiere ich als Moment, wir hatten mit Kringel die Komposition eingeführt, ne? Oder haben wir sie im Programm geschrieben? Ne, wir hatten ja gar nicht. Man muss in den Beweis der Transitivität,
ja, dieses Semikolon.
Semikolon, also so rum. Das heißt also, das ist jetzt diagrammatische Reihenfolge, da machen wir bei. So, das definieren wir also so. Ja, also ein erweiterter Alpha-Übergang besteht aus zunächst mal einer Kette von beliebig vielen Tau-Übergängen, dann einem echten Alpha-Übergang und dann nochmal wieder beliebig vielen Tau. Und dann haben wir noch einen Sonderfall für Tau. So, so ein erweiterter Tau-Übergang ist schlicht und einfach beliebig viele Tau-Übergänge. Warum ist das ein Sonderfall? Warum funktioniert das nicht einfach unter den ersten?
Weil der rechte sonst keine Möglichkeit hätte, dargestellt zu werden. Ich doch auf jeden Fall einen habe und
sage, ja, genau, nicht? Also das, was sich hier unterscheidet, ist genau, nicht? Also ich müsste, wenn ich da hier das hier einfach dann das einfach durch Tau ersetze, dann würde das heißen, dass ich mindestens einen Tauschschritt verlange. Und das tue ich aber nicht. Ja, also auch auf der Stelle bleiben ist also ein erweiterter Tauberg. Das heißt aber, ich gehe nochmal zur Illustration. Und hier haben wir doppelpfeiligen Tauberg. So, okay, und wenn ich das jetzt definiert habe, dann sage ich das dann sage ich, also S und T seien schwach bisimilar und ich schreibe dazu S Doppeltilde T. Dann, wenn sie stark bisimilar sind, in dem Tau-erweiterten Gefäß. So. Deutlichkeit halber führen wir auch mal eben explizit den Begriff der schwachen Bisimulation ein. Und das soll heißen, R ist eine Bisimulation bezüglich T quer, beziehungsweise wenn R zwischen zwei Systemen läuft, nicht, dann will ich eben auf beiden Seiten. Und man sieht dann sofort, dass also S und T dann schwach bisimilar sind. Wenn S und T in Relation stehen unter irgendeiner schwachen Bisimulation. Ja, wie sieht das dann hier aus, nicht? Wenn wir also so das jetzt definieren? Bevor wir dann nochmal auf die Beispiele zurückkommen, kurz in der Charakterisierung des Ganzen. Moment. So. Das Ganze ist jetzt hier so ein bisschen unpraktisch definiert, und zwar deswegen, weil wir, wenn wir überprüfen wollen, ob etwas eine schwache Bisimulation ist, nachrechnen müssen, ob es eine starke Bisimulation ist in dem tau-erweiterten System. Und wenn wir uns dann angucken, was für Vierecke wir dann komplettieren müssen, dann sehen wir, dass das sehr viele sind. Und zwar alle diejenigen, die nun an der linken Kante so eine tau-erweiterte Transition haben. Und weil das, wegen dieser Definition hier sind das jeweils ganz schön viele. So, das würden wir uns gerne etwas vereinfachen, wie folgt. Also, um zu überprüfen, dass R eine schwache Bisimulation ist, reicht es, folgendes Kriterium zu überprüfen. Thank you. dass nämlich für alle halben Vierecke wie bisher auch, das heißt also für alle Zustände S und T, die in meiner angeblichen schwachen Bisimulationsrelation stehen, und alle normalen Alpha-Nachfolger von S gilt es existiert ein T-Strich, das in Relation R zu S' steht und T macht einen erweiterten Alpha-Überhang. Nochmal das Diagramm. Nicht? Wir haben also hier das Leben einfach. Nicht? Wir dürfen annehmen, dass das tatsächlich ein Alpha-Übergang ist. Also wir haben insbesondere nicht so viele Dinge, die wir uns vorknöpfen müssen. Und auf der rechten Seite machen wir das Leben auch einfach. Da gönnen wir uns auf der Suche nach dem T' irgendeinen erweiterten Alpha-Nachfolger von T. Ja, Beweis. So, wir halten hier einmal fest, was ich bisher noch nicht so explizit gesagt habe. Natürlich ist jeder normale Übergang insbesondere ein erweiterter Übergang. Ich kann mich halt entschließen, keine Taus links und rechts dran zu hängen. Und dann ist dieses Diagramm einfach ein Spezialfall dessen, was ich für die bisherige Definition schwacher Bisimulation malen muss. So, dann also hauptsächlich die Integration in der umgekehrten Richtung. Ja, das per Induktion. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil ich hier auf beiden Seiten induzieren muss. Ja? Ich kann hier zum Beispiel an das Alpha vorne beliebig viele und hinten beliebig viele ranhängen und das kriege ich auch nicht in einer, nicht? Also deswegen sage ich jetzt zum Beispiel, diese Situation hier habe, wo ich also erst einen normalen Tau-Übergang nach S2' und dann einen restlichen Alpha-Übergang nach S' mache. Ja. Ja, was habe ich dann? Dann das hier steht ja in Relation R zu T. So. Das hier kann ich nach Voraussetzung vervollständigen. Ja? Achso, das heißt Doppelstrich, das heißt Strich. So. Also nach Voraussetzung finde ich hier so ein T Doppelstrich. Dass jetzt hier so in einem erweiterten Tauschschritt von T aus erreichbar ist. So, und dieses Ding hier, das ist dann ja kürzer. Das heißt, hier habe ich nach Induktionsvoraussetzungen die Vervollständigung. Das heißt also, hier komme ich einen erweiterten Alpha-Schritt nach T' und S' steht in Relation R zu T'. So, und das hier zusammen gibt mir natürlich einen erweiterten Alpha-Übergang von T nach T'. So, nicht? Und genauso, wenn das eben hinterher kommt und dann nochmal genauso für die Taus. Okay, so, nicht? Das ist also das, was ich in Wirklichkeit mache, wenn ich überprüfen will, ob irgendwas eine schwache Bisimulation ist. Ich gucke, ob ich solche Vierecke hier vervollständige.
So, ja. Was ist jetzt also eine schwache Bisimulation, die die beiden in Beziehung setzt? Also hier dieses System und dieses System.
Ja, einfach was, was die oberen beiden in Beziehung setzt.
Oberen beiden? Ja. Schon?
Nett, wahrscheinlich den ersten nach dem A-Übergang auch, nee, doch auch noch in Beziehungsbild.
Also, ja, das ist schade, bunte Kreide. Das können wir doch mal wieder optimistisch gucken, ob meine Karte hier da reinschießt. Oder? Das also keine bunte Kreide, also ich mal mal so rum. Jetzt mal ich dann mal gepunktete Linie, ja, so. Ist das jetzt schon eine?
Ich würde sagen, man muss noch die beiden Grundrunden miteinander.
Ja, nicht denn hier, nicht? Dann müsste ich ja jetzt zum Diagramm, wie es da oben steht, für dieses Tau hier vervollständigen. Das also hier so übergehen.
In der Relation auf dem Deadlock noch etwas komisch, ich weiß nicht.
Naja, die zwei Deadlocks sind ja verhaltensgleich, nicht?
Das ja, das ist irgendwie so trivial.
Also man sieht also insbesondere, dass dieses Ding hier, was nur einen Tauübergang macht und dann in Deadlock kommt, dass das verhaltensgleich ist zu etwas, was gleich in Deadlock ist. Ne? Aber das ist auch das, was wir erwarten. Ja? Also auch was passiert, was wir nicht sehen und dann das Ding klemmt oder das Ding gleich klemmt, ja, das ist uns also egal. Ja. Gut, wenn man jetzt überprüfen will, dass das also tatsächlich hier, das war ist das schlecht untergebracht, dahin. So, wenn man jetzt überprüfen will, dass das tatsächlich eine schwache Bisimulation ist, ja, gut, was muss man da machen? Gut, man darf nicht vergessen, dass man also in zwei Richtungen vorgehen muss. Und hier nach da ist einfach, ne? Also ich mache diesen A-Schritt danach und bekomme also ein ganz normales Viereck, das ich hier sogar sehe. Hier genauso umgekehrt mit diesem A-Schritt, den ich hier nachmache. Das Interessante ist in diesem Fall nur dieses Tau hier, was ich hier durch keinen Tau-Schritt nachmache. Also dieses Dreieck hier, das ist also ein degeneriertes Viereck, was also hier in Wirklichkeit so eine rechte Seite hat, nochmal aus keinem Tau-Schritt besteht. So, ja, wie sieht es hier aus? Ist das Ding jetzt schwach bisimilar hierzu?
Nein.
Nein, denn?
Ich finde keinen entsprechenden Übergang nach rechts da, auch keinen erweiterten Tauübergang, weil der Zustand rechts überhaupt nicht von dem System einfach erreichbar ist. Also der rechts erreicht man nie einen Deadlock.
Der rechts erreicht nie einen Deadlock. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt versuchen würde, hier eine Bisimulation zu bauen, ja, wo ich also dann mit, ich mach mal gestrichen. Ne? Also ich würde das jetzt anfangen, um das versuchen. Also ich setze die beiden mal in Beziehung und gucke, was ich dazu nehmen muss. So, was müsste ich jetzt als nächstes dazu nehmen?
Ja, man kann es immer von hinten aufrollen. Ich würde das, was den Pump-Übergang macht, zu dem Startzustand erstmal in Relation setzen, zu dem unten, der den Pump-Übergang macht.
So, also vermutlich machen wir die beiden Umsätze.
Okay. So. Und dann steht der Grundzustand eigentlich noch in Relation mit dem mittleren Schritt, weil er ja auch genauso einen erweiterten Übergang über einen oder mehrere Taus machen kann.
Ja, aber jetzt aber vorsichtig, gut, also ich male das jetzt nicht gleich hin, weil es dann nicht mehr lesbar ist, weil ich so viele Übergänge, also viele gestrichelte Linien reinkriege. Also wir müssen nicht alles in Beziehung setzen, nur weil es ähnlich aussieht. Ja, wir können sparsam sein. Also im Moment wollen wir ja zeigen, dass wir keine Bisimulationen konstruiert kriegen. Ja, das heißt, also wir malen möglichst nur das hin, was wir müssen. Nicht? Denn wenn wir das nicht tun, dann haben wir ja, kann ja jemand kommen und sagen, ja, ihr habt da aber jetzt hier eine Situation reingemalt, die hätten wir gar nicht reinmalen müssen. Ne? So, also von dem Pfad vielleicht nochmal ausgehen. Was müssen wir da als nächstes machen?
Wir müssen eine Entsprechung für diesen Tauübergang zum Deadlock.
Genau. So, nicht? Also dieses Tier hier, ja, das muss zu irgendwas hier in Beziehung stehen. Nimm ich was? Ich habe mich jetzt zur Auswahl.
Alle drei,
du mal weißt. Ne? Also ich kann hier dieses Ding zu einem dieser drei Dinge hier in Beziehung setzen. So. Ja. Gut. Was passiert da? Also soll ich zu diesem hier in Beziehung setzen?
Geht nein, nicht, weil der kann dann sogar mit Pub machen und der
hätte nicht nachgemacht. Okay. Also, wenn ich zu diesem hier in Beziehung setze, was passiert dann?
Der macht einen erweiterten Pop-Übergang.
Ja, aber ja, nicht? Also, aber ich muss ja zunächst mal nur die normalen Übergänge nachmachen. Ne? Also, der macht einen Tau-Übergang, den müsste ich nachmachen. Wie. Ja. Das heißt, ich müsste mir jetzt überlegen, zu wem setze ich den hier in Beziehung. Ja, muss ich, ne? Das ist, ich kann hier diesen Tauübergang, den kann ich hier durch einen erweiterten Tauübergang nachmachen, nämlich dann bin ich auch wieder am Arsch, weil also hier wieder dieser Tauübergang kommt, den ich hier nicht nachmachen kann. Na, und dasselbe gilt natürlich, wenn ich hier anfange. Ja, dann überlebe ich einen Schritt länger, ja, dann landet der aber trotzdem irgendwann da unten und ich kann das nicht mehr nachmachen. So, nicht? Das heißt also, die Dinger sind nicht schwach, diese Dinger. Okay. Nicht? Das heißt also, das Ding unterscheidet Dinge, die es unterscheiden soll und identifiziert Dinge, die es identifizieren soll. So, nun machen wir noch ein Beispiel. Das war übrigens gerade deswegen schön, ich kann mal ein bisschen vorgreifen, weil man sieht, dass hier im Grunde ein Spiel gespielt wird. Und wir haben gerade argumentiert, dass wir das Spiel verlieren. Ja, gegen jemanden, der versucht, uns in eine Situation zu zwingen, wo wir was auf der einen Seite nicht mehr machen können. Das ist die Strategie. Die Strategie unseres Gegners ist die, er zwingt uns erst hier, indem er diesen Schritt macht, zwingt er uns die beiden in Relation zu setzen und anschließend nicht, zwingt er uns, und anschließend zwingt er uns dann in die Situation, wo wir hier brauchen, mehr nachhaken können. Beispiel. Also, das ist so eine Art Busy Waiting, wenn man so will. Ja? Wir sind in einem Prozess, der entweder A sagen kann, zum Beispiel also auch die Kommunikation mit einem Prozess von außen, der vielleicht auch hier sagt und dann fertig ist. Oder in einer Schleife in einen anderen Zustand springt, wo er auf einen anderen Input wartet. Nämlich auf B.
Alternativ kann er wieder nach Astro spielen. So, dann haben wir natürlich alternativ noch so einen Prozess hier. Was macht der? Der wartet halt mal, ob A kommt oder B kommt, und dann macht er das halt und endet. So, sind die beiden jetzt schwach wie sie wieder? Bevor wir uns das überlegen, malen wir doch mal das Diagramm dafür, wie sieht das aus? Das ist jetzt trivial, ja, das mache ich selber. Ich habe hier A und B. Ja, und das kann, na, hier, also die Tauübergänge gehen aber von A nach B oder umgekehrt. Und wenn jeweils die andere Alternative genommen wird, dann terminiert das hier. Dieser hier, das ist natürlich dieses Bild. So. Also. Überlegen wir uns, also erstmal vielleicht sollten die denn schwach bisimilar sein. Also sind das moralisch ununterscheidbare Prozesse?
Ja.
Da kommt ein Ja. Das ist eine andere Meinung dazu.
Ist die Frage, was in diesem Tau halt passiert eigentlich? So ein bisschen. Also ich meine, es könnte intern irgendwas machen, aber nach außen hin sichtbar ist die einzige Aktion eben das, was beide Prozesse machen können.
Ja. Also sieht denn jemand zumindest, was die Schwierigkeit hier ist?
Also ja, der kann halt unendlich oft Tau-Übergänge machen.
Ja, der hat einen Leitblock. Ja? Also der Rechte, der hat einen Leitblock, der kann also ewig zwischen A und B hinterher springen und nichts tun, was der Linke nicht kann. Nämlich der kann nur einmal A oder einmal B sagen und fertig ist. Ja, gut. Das ist also jetzt erstmal so dahingestellt. Ja, also offensichtlich so eine kleine subtile Unterscheidung gibt es dann vielleicht doch. Ja, jetzt fragen wir uns, sind die beiden schwach wie sie da?
Ja.
Ja, denn was ist eine schwache Bisimulation?
A und B jeweils in Relation zu setzen zu dem einen Punkt, den wir oben haben. Und dann die beiden Deadlocks in Verbindung zu den beiden Deadlocks.
Genau, nicht? Also das wäre Relation. Das hier so. So, nicht? Das wäre. So richtig schön zu erkennen, also jetzt die angebliche schwache Bisimulation. Ja, nicht gut. Was ist da zu überprüfen? Hier die beiden Schritte, die werden also jeweils wörtlich nachgemacht. Das ist also, nee, die werden nicht wörtlich nachgemacht. Die werden womöglich nachgemacht mit jeweils hier einem extra Tau dabei. Nicht? Kein Problem. So.
Zwei extra Taus. Nach hin und zurück wenden. Oder das?
Nee.
Kann nur einer sein, richtig?
Also hier nicht, wenn ich zum Beispiel, also hier habe ich, nennen wir das hier mal, was weiß ich, C oder was, ja? Also C, macht B, nicht? Und spielt einmal die Relation R zu A, nicht? Gut, A muss, um B zu machen, halt einmal Tau machen. Das klappt. Gut, dann müssen hier diese Tauschritte, die müssen hier von C nachgemacht werden. Das ist aber kein Problem, weil das C es sich leisten kann, dann immer einfach auf der Stelle zu bleiben, weil die beide, A und B, beide in Relation zu A stehen. Nicht? Also das ist tatsächlich brav, wenn man es alles aus X eine schwache Bisimulation ist. Die Frage, ist das ein erwünschter oder ein unerwünschter Effekt. So, das ist jetzt natürlich eine mehr philosophische Frage. Die generelle, weithin akzeptierte Antwort lautet, das ist ein erwünschter Effekt und er nennt sich better abstraction from divergence. So, was ist aber überhaupt Divergence? Das kommt also endlich zur eingangs gestellten Frage zurück, nicht? Die wir also letztes Mal noch nicht so richtig schön geklärt hatten. Also, eine Divergenz ist ein unendliches Verhalten, das ich nicht sehen kann. Ja? Also praktisch eine unendliche Tausendkette. Und Abstraction from heißt, ich abstrahiere die weg. Ja, und das passiert hier genau. Ja, also hier gibt es keine Divergenz, da rechts gibt es eine Divergenz. So, die Frage ist, will man davon im Allgemeinen abstrahieren? Die Antwort lautet schon, nee, also immer ja nun auch nicht. Insbesondere, wenn ich jetzt so einen Prozess hier schreibe, ich nenne ihn extra div wie divergent, ja, das ist auch so eine Divergenz, also so das Grundmodell einer Divergenz, ja, ein Prozess, der immer still vor sich hin rödelt und nicht so richtig was macht, ja, aber auch nicht so richtig in den Deadlock kommt. So, das Ding ist schwach bisimilar zu 0. Das heißt, an der Stelle detektieren wir zu Recht eine Divergenz. Die abstrahieren wir nicht. Wir sagen, das ist jetzt aber wirklich ein Deadlock hier. Das ist berechtigt, ja. Das Ding tut tatsächlich nichts. Das ist also eine Maschine, da kann ich also einen Fuß gegen treten, wie ich will. Ja, die bringt nie irgendeine Interaktion. Dass die intern ständig vor sich hin rödelt, das tut nichts zur Sache. Müsste den Informatiker irgendwie ein vertrauter Begriff sein, ja. Also ein hängengebliebener Prozess, der also zwar gerade vor sich hin rödelt, aber keine Kommunikation mehr mit der Außenwelt akzeptiert und nicht zugeht, wenn ich uns auf das kleine Kreuzchen drücke. Ja. Der ist also for all intents and purposes, ist der also deadlocked. Ja. Also auch wenn er in Wirklichkeit noch brav vor sich hin was macht. So, nicht? Aber hier ist uns das offenbar egal. Warum? Nun, da kommt eben dieses Wort fair rein. Also fair heißt natürlich einerseits schon, dass wir also irgendwie berechtigterweise davon abstrahieren. Das ist schon dasselbe fair wie in fair use oder so. Aber es ist auch so ein bisschen zu verstehen als das fachgebietsspezifische fair. Und fachgebietsspezifisch im Bereich Concurrency heißt fair, dass ich nicht eine Möglichkeit, die ich immer wieder habe, also formal gesehen unendlich oft habe, jedes Mal wieder liegen lasse. Also wenn mir eine Alternative unendlich oft präsentiert wird, dann mache ich das mindestens einmal. Ja, und das genau würde also hier verletzt, wenn man da oben durch diesen Leitlauf läuft. Also wenn man wirklich das macht, also wenn die Maschine wirklich dann eine unendliche Tausequenz da macht, dann würde sie also unendlich oft jeweils die Möglichkeit ignorieren, das A oder das B zu machen. Ja, das wäre also ein in dem Sinne unzulässiges, weil irgendwo unfaires Verhalten der Maschine. Und das wird eben wegabstrahiert. Das wird also unterstellt, dass Maschinen das nicht machen. Das ist auch in viele Model-Checker so eingebaut, dass also es da Fairness-Bedingungen gibt, unter denen Model gecheckt wird. Also wo zum Beispiel dann drin steht, dass wenn irgendwie ein Haufen Prozesse alle an den Drucker wollen, es schon mal sein kann, dass also ein Prozess 10-mal drankommt und dann erst der andere. Aber es kann nicht sein, dass also in alle Ewigkeit immer in Anführungsstrichen nicht deterministisch zufällig nur der eine Benutzer ausgewählt und der wird und der andere. Ja? So, ne? Das ist also das, was hier schwache Bisimulation erstaunlicherweise, muss man sagen, und dafür hat man sie nicht designt, ja, erstaunlicherweise einfach so mal eben mitleistet, dass sie also zwischen fairer und unfairer Divergenz unterscheidet. Jo, okay, das soll es für heute gewesen sein, noch mal Fragen.
Das mit dem Fair, das kann man dann auch formal so definieren, dass man auch mit so komischen Sachen wie überabzählbare Verzweigung oder so keine Probleme bekommt. Wenn ich unendlich oft an so einer Stelle ankomme, wo ich unendlich viele Möglichkeiten habe, dann weiß ich ja nicht, wie unendlich. Also unendlich oft komme ich da an und wie
viel. Nee, dann ist Fairness eben unmöglich. Nicht? Also wenn ich mir angucke, abzählbare Pfade, ja, in einem System, was überabzählbar verzweigend ist, ja, dann kann ich also nicht alle diese überabzählbaren Möglichkeiten immer wahrnehmen. Ja. Es kann schon sein, dass also Fairness-Forderungen auch mal inkonsistent sind. Das kann passieren, klar. Ja. Also typischerweise beziehen sich Fairness-Forderungen auf Werte einzelner Variablen. Ja, also wenn ich unendlich oft die Möglichkeit habe, eine Variable auch voll oder auf einzeln zu schalten, muss ich das irgendwann machen. Und sind halt von diesen überabzählbar vielen Möglichkeiten sind aber eigentlich nur zwei unterscheidbar. Ne? Also, okay. Ja. Jo, okay, dann soll es das gewesen sein. Dann nehme ich jetzt aber doch mal die Zettel mit.